Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
HBL Handball-Bundesliga, jetzt unser Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir fassen zusammen, was am gestrigen Spieltag passiert ist und waren in Stuttgart zu Gast, wo der TSV Hannover-Burgdorf sich bei einem Auswärtsduell mit den Stuttgarter Gastgebern messen musste und am Ende mit 33-26 die Oberhand behielt. Aus Stuttgart meldet sich unser Kollege Sebastian Mühlenhof, der in der Halle war und das Spiel gestern verfolgt hat und mit beiden Trainern gesprochen hat.
Stuttgart war die Heimmannschaft und konnte über 45 Minuten wirklich sehr gut mithalten mit den Recken, die sich doch wirklich schwer getan haben, auch gerade gegen den guten Torhüter Jonas Meyer, der am Ende Quote von 30% hatte bei 13 gehaltenen Bällen. War wirklich ein großer Faktor, dass das Spiel lange eng war, wirklich eng ausgeglichen gestaltet werden konnte, gerade in der ersten Halbzeit. Das war wirklich sehr ausgeglichen. Stand nach 15 Minuten 7-8, wirklich sehr gut konnten sie dort mithalten, die Wild Boys. Dann hatten sie eine kleine Schwächephase, wo sie ein bisschen die Fahnen verloren haben, aber haben sich dann wieder gefangen und gingen nur mit einer 2-Tore-Rückstand in die Pause. Kamen dann wirklich in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut ins Spiel rein, konnten dann verkürzen auf ein Tor und hatten die Chance auch auf den Ausgleich, aber den konnten sie leider nicht nutzen. Und dann kam Hannover-Burgdorf aus, konnte dort dann 3 Tore schnell in Folge werfen. Und dort der entscheidende Mann in dieser Phase war Morten Olsen, der auch nachher von seinem Trainer Carlos Ortega in der Pressekonferenz ein extra Lob bekommen hat.
I'm going to show his best face today. I think our attack was really, really, really good during basically all the match, and especially Morten Olsen managed the attack in an amazing way. When the match was a little bit difficult for us in the second half, he put the thing in his back and he resolved some difficult situation.
Morten Olsen am Ende, ich habe es schon gesagt, 7 Treffer, wichtiger Mann gewesen, 2 Fehlwürfe nur gehabt, also von daher wirklich ganz, ganz stark, hat auch viel den Kreisläufer einbinden können, hat er wirklich sehr gut hingemacht, hat das Spiel an sich gerissen in der entscheidenden Phase und das ist genau das, was die Recken erwartet haben von ihrem Spielregisseur und am Ende waren sie dann auch einmal besser. Sie hatten eine bessere Abwehr zum Ende hin, hatten noch einen starken Torhüter mit Martin Ziemer am Ende, 19 Paraden, eine Quote von 42%. Und das sah aber wirklich dann auch alles sehr, sehr gut aus. Da haben sie wirklich dann auch ruhig zu Ende gespielt, waren eine abgezocktere Mannschaft und konnten sich am Ende mit 33-26 durchsetzen. Und bei der DVB Stuttgart muss man einfach sagen, sie haben wirklich sehr, sehr gut gefightet, lange mitgehalten. Aber wenn dieser psychologisch wichtige Ausgleichstreffer dann vielleicht reingeht, dann hat man den Ausgleich, dann kann man es vielleicht umdrehen. So ist es nicht funktioniert. Und auch Markus Sport nachher in der PK gesagt, es gab gute Aktionen, aber auch einige nicht so ihm gefallen haben. Ja, und auch gerade das Anspiel an Kreis war das große Problem, was dann Stuttgart ja auch den Sieg am Ende gekostet hat.
Haben auch auch sonst einige gute Aktionen gemacht, hatten dann allerdings auch wieder ein paar Aussetzer oder Schwächephasen, wie man es nennt. Und da kommt eben dann so eine Klasse der Mannschaft wie Hannover zur Geltung, die dann das gnadenlos ausnutzen. Wir haben es nicht geschafft, das Kreisläuferspiel in den Griff zu kriegen. Da haben sie uns immer wieder auseinandergezogen. Und als es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen enger wurde, dann kam halt der Olsen und hat kurz 3 Schlagwürfe ins Eck gehauen.
Das war's von mir hier aus Stuttgart. Ich gehe wieder zurück in die Studios zu dir, Malte, wo wir dann jetzt gleich über die restlichen Spiele in der DKB-Handball-Bundesliga sprechen können.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der Tabellenzweite Burgdorf, über den haben wir eben gesprochen, Kollege Sebastian Mühlenhof, war ja in Stuttgart und hat das Duell dort verfolgt, den 33-26-Sieg der Hannoveraner. Und eben noch in Stuttgart, jetzt auf unsere Showbühne, Sebastian Mühlenhof bei uns hier im Studio. Und wir sprechen über die restlichen Partien des gestrigen Tages. Und da gab es ja noch eine faustdicke Überraschung, nämlich der THW Kiel. Der hat zu Hause eine 25-26 Niederlage gegen Wetzlar kassiert, Sebastian. Was war denn da mit den Kielern los?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die Kieler waren wirklich überhaupt nicht auf der Platte. Gerade zu Anfang haben sie sich wirklich enorm schwer getan. Sind auch immer wieder gescheitert an einem guten Torhüter mit Benjamin Buric. Das war ja schon im Hinspiel der Fall, wo man auch immer wieder an Buric gescheitert ist und dann noch das Spiel verloren hat. Am Ende war es ja dort damals 30-22 wirklich sehr, sehr klar. Aber diesmal waren die Kieler eigentlich von ihren Vorleistungen besser, waren konzentriert, hatten ja 6 Spiele in Folge gewonnen zuletzt und auch Wäschwim unter anderem geschlagen. Aber sie kamen nicht rein, hatten viele kleine Probleme und auch gegen die Abwehr, die 5-1 der von der Wetzlar, haben sich sehr schwer getan. Als sie dann ein bisschen gewechselt haben im Rückraum, ging es dann besser, kamen sie nochmal ran auf 9-12 zur Halbzeit. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist Kiel im Spiel drin, jetzt können sie das Spiel drehen. Aber nein, die Wetzlarer haben das wirklich sehr gut zu Ende gespielt, immer weiter gespielt. Sie haben nicht zurückgesteckt, keine einzige Sekunde. Und genau das muss man auch machen. Man muss immer voll da sein, muss sein Spiel bis zum Ende durchspielen. Das haben sie wirklich in einer überragenden Manier gemacht, haben sie auch nicht verunsichern lassen zum Ende hin, als dann die Kiel auf ein Tor ran waren beim 24-25, haben dann wirklich Ruhe gehabt. Waren auch in dem Fall natürlich auch in Überzahl, weil Sebastian Fehmer vorhin in 2-Minuten-Strafe gesehen hatte und haben dann ja das entsprechend wichtige Tor geworfen zum 24-26, da war Steffen Knär, der das Ding genommen hat und ins Tor der Kieler reingeworfen hat. Am Ende war es dann 25-26, sprich vielleicht ein bisschen zu knapp, wenn man das Spiel über die ganze Dauer sieht, weil die Wetzlar wirklich das bessere Team war, hatten wirklich zwei gute Spieler in Christian Björnsen mit 7 Treffern und auch dem Kreisläufer Anton Lindskog, den man überhaupt nicht in den Griff gekriegt hatte, auch er hatte 7 Treffer geworfen und auch den besseren Torhüter. 9 Paraden hatte Benjamin Buric, eine Quote von 28%. Bei Kiel war nur Andi Wolf mit dabei, der 6 Paraden hatte Quote von 19%. Niklas Landin zu Hause bald, weil die Geburt des zweiten Kindes dort ansteht. Deswegen für Kiel schade, dass sie es verloren haben, aber Wetzlar hat das wirklich überragend gemacht und dann haben sie sich auch diesen Sieg verdient. Und für Kiel tut es natürlich weh, jetzt hat man 13 Minuspunkte schon. Ja, und man, wenn ich jetzt ehrlich bin, sollte man sich jetzt in Kiel von den theoretischen Chancen noch auf die Meisterschaft langsam verabschieden.
Denn man steht zwar auf Platz 5, aber der Vorsprung, den man jetzt auf die Verfolger hat, ist zum Glück konstant geblieben, aber der Rückstand auf die, die davor sind, ist natürlich ein bisschen angewachsen, denn die SG Flensburg-Handewitt, die ist jetzt 3 Zähler vor den Kielern auf Platz 4. Die haben gestern gegen den Verfolger der Kieler, gegen Melsungen gewonnen. Also kann man sich so ein bisschen aus Kieler Sicht sogar bei den Flensburgern noch bedanken, aber trotzdem hat man Boden verloren, denn die Flensburger gewannen 33-29.
Genau, sie haben das gut gespielt. Die Flensburger waren in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen besser einfach als Melsungen. Die erste Halbzeit war wirklich sehr ausgeglichen, ging es hin und her, sind viele Tore gefallen, 30 Minuten 33 Tore. Das ist schon eine ordentliche Anzahl, weil beide Torhüter und beide Abwehrreihen nicht unbedingt so stark waren. Zum Beispiel Julius Kühnert in der ersten Halbzeit 7 von 7 Tore bei 7 Würfen, also wirklich sehr konsequent dort gewesen und war auch am Ende der beste Werfer auf Seiten von Melsung mit 11 Toren und auch 11 bei 11 Würfen, also keinen einzigen Fehlwurf hatte sich der Mann sich erlaubt, aber in der zweiten Halbzeit dann so um die 40. Minute drin, da haben sich dann die Melsungen wirklich schwer getan, kamen dann nicht mehr so rein, haben dann auch die Abwehr der Flensburger war dann auch einfach besser, war aggressiver, konnten dann auch wirklich dann konsequent auf die Schützen rausgehen. Ich habe es ja gesehen, zum Beispiel mit Julius Kühnert noch 4 Tore erlaubt und das ist dann natürlich der Grundlage dafür gewesen, dass man sich absetzen konnte. Zudem hatte man dann auch noch einen guten Torhüter drin mit Matthias Andersson, der dann besser reingekommen ist, hat am Ende 13 Paraden, eine Quote von 38%, während sein gegenüber Johann Söstrand über 50 Minuten nur 6 Paraden haben konnte und 20%. Dann kam dann zwar für die letzten 10 Minuten noch Matthias Lenz rein mit 2 Paraden, eine Quote von 66% am Ende. Aber trotzdem, da hat Flensburg das sehr, sehr gut gemacht, hatten die Führung in diesem Fall schon und hat das dann routiniert zu Ende gespielt. Melsungen, ist schade, dass sie dort keinen Punkt geholt haben, weil sie wirklich dran waren, aber dafür waren auch die Abwehrleistungen einfach dann so viel. Du darfst zwar 33 Tore gegen Flensburg zulassen, aber wenn du wirklich eine Top-Mannschaft bist, darf das nicht passieren, dann müssen sie konsequenter sein und dann waren sie dann auch einfach in den entscheidenden Phasen zu passiv und haben dann zum Beispiel Holger Glahn noch viel Platz gelassen, hat am Ende 11 Tore auch dort, ähnlich wie Julius Kühn gewesen, hatte nur 2 Fehlwürfe in seiner Aktion, also verdienter Sieg für Flensburg, aber für Melsungen wäre durchaus ein Unentschieden drin gewesen.
Dann gucken wir noch ein bisschen tiefer in der Tabelle auf das Duell zwischen dem TBV Lemgo und dem HC Erlangen. 24-24 ist das ausgegangen. Punkteteilung im Mittelfeld bis Keller der HBL.
Genau, unentschieden. Der TBV hätte das aber durchaus gewinnen können. Gerade in der ersten Halbzeit waren die sehr stark drinne, sind viel, viel besser gestartet als zum Beispiel gegen Jänecker-Löwen im letzten Spiel und konnten sich dort nach 15 Minuten auf 8-2 absetzen. Da hat man das Gefühl, okay, der TBV, der ist wirklich gut drin, der will sich jetzt beweisen und hatte dann aber ein paar Probleme, weil Erlangen immer besser ins Spiel reinkam, hatte einen guten Torhüter mit Katsigiannis, der einige Bälle geheilgert hat, auch die Abwehr war viel besser, war aggressiver auf den Männern drauf, sodass sie auch die Kreise des Rückraums eingedämmt haben. In der zweiten Halbzeit haben sie dort weiter vorgesetzt, dann sind sie mit 4 Toren zur Halbzeit zurücklagen und konnten sich dann wirklich ausgleichen und dann in den entscheidenden Phasen den Ausgleich werfen. Wir haben sogar geführt einmal zwischendurch und dann war dann wichtig, dass Katsigiannis den 7 Meter hält von Tim Horn, der die Chance hatte, dort auf 25-23 zu erhöhen. Dann hatte man noch 15 Sekunden Zeit und hat dann mit dem 7. Feldspieler Christoph Steiner das Ding ins Tor geworfen, 24-24. Lemgo hat dann noch mit dem Versuch, ins leere Tor zu werfen, ist nicht nicht, aber geschafft, weil der Ball etwas zu hoch war und somit nicht ins Tor gehen konnte. Am Ende eine gerechte Punkteteilung, weil Erlangen in der zweiten Halbzeit dann das bessere Mannschaft waren. Da musste TVV nicht an die eigene Nase fassen, da war es offensiv wirklich nicht mehr gut genug, hatten am Ende ihren besten Werfer in Tim Hornke mit 7 Treffern. Auf der anderen Seite war Erlangen mit Christoph Steinert der beste Werfer mit 7 Treffern, also beide dort gutes Spiel gehabt und auch den besseren Torhüter war eigentlich bei der TBV zu suchen. Piotr Wischomirski, 10 Paraden, eine Quote von 32% und Johannesson war für die letzten 10 Minuten drin, hat auch nochmal 3 Paraden gehabt, eine Quote von 50%, während Katsigiannis 9 Paraden, eine Quote von 27% hatte, also eigentlich Vorteile dort für den TBV, aber sie haben es leider im Angriff dann nicht umsetzen können und haben dann zu viele Bälle in der zweiten Halbzeit abgegeben.
Und dann gucken wir noch auf das 24:19 von Flav Göpping gegen den TuS in Lübeck.
Ja, genau. Das war wirklich ein Spiel, eine Abwehrschlacht, muss man sehen. Gerade in der ersten Halbzeit stand es 8:6 zur Halbzeit. Also schon wirklich sehr ungewöhnlich. Beide Torhüter waren wirklich sehr gut im Spiel drin und auch die Abwehrreihen. Wenn man mal guckt, Peter Tatter hatte am Ende 10 Paraden, eine Quote von 29%. Dann gegenüber Primož Probst 9 Paraden, eine Quote von 32%. Das sind wirklich sehr gute Leistungen von den Torhütern in diesem Fall gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit aber konnte Göpping sich absetzen, auch weil die Abwehr dann ein bisschen konsequenter war und sie dann auch besser in den Tempo-Gegenschuss reingekommen sind und dann auch ihre Chancen wirklich dann noch besser nutzen konnten. Am Ende. Da war wirklich auch Lübeck, hatte enorme Probleme, dann auch wirklich ja, einfache Tore zu erzielen und haben sich dann immer wieder festgelaufen in einer guten Abwehr. Der Göppinger hatten am Ende ihren besten Werfer in Jens Bechtloff 5 Tore dort geworfen, davon waren aber 4 7 Meter, also war er dort mehr der sichere 7 Meter Schütze, während bei der Frische auch wirklich viele Spieler sich gut aufgeteilt haben. Da gab es keinen wirklich, der groß rausgestochen ist. Die beste Toranzahl war 3 Tore, davon hat man mal direkt 5 Leute gehabt, die das geworfen haben, also wirklich sehr ausgeglichen dort. Und da haben wir sich dann ab der Fehlzeit wirklich absetzen können und den Sieg holen können. Ganz wichtig gegen den TuS in Lübeck, die stehen ja ungefähr auf einer Ebene und dass jetzt Göpping sich da doch ein bisschen absetzen kann nach unten hin, auch wenn man ja weiter nach oben möchte, aber dass man zumindest noch mal ein bisschen unten Luft hat, ist schon mal ganz wichtig aus Sicht der Göppinger.
Und im EHF-Pokal, da haben die Füchse Berlin eine großartige Aufholjagd gekrönt. Mit 7 Toren lagen sie jetzt zeitweilig schon gegen die Schweden von Lugi HF zurück, gewannen am Ende aber doch mit 32:27 und warten sich damit, ja, beste Chancen noch weiter auf das Viertelfinale.
Ja, genau, das war wirklich ein Kampf. Gerade in der ersten Halbzeit war das wirklich ganz, ganz schwach, was die Füchse dort angeboten haben. 13:6 stand es dort und da war wirklich die Gefahr da, dass sie das Spiel komplett aus der Hand geben und dass dann auch ihre Chancen im EHF-Pokal dann auch wirklich schwinden, weil mit 2 Niederlagen sich dann noch für die nächste Runde zu qualifizieren, wirklich sehr schwer gewesen, aber sie haben sich dann gefangen, ein bisschen ihre Abwehr umgestellt und dann haben sie dann auch wirklich Juli zu Fehlern zwingen können. Wenn man mal guckt, insgesamt hatten sie in der ersten Halbzeit 13 Fehlwürfe. Das ist einfach viel zu viel. Das muss man sagen. Auch wenn natürlich Paul Drucks fehlt als Verletzter und auch Fabian Wiede war nicht mit dabei, ist das trotzdem viel zu viel. Und dann in der zweiten Halbzeit konnte man besser rankommen, hatte war zwei keine guten Torhüterinnen drin. Sowohl Peter Stochel als auch Silvianne Vetter konnten dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken. Aber dann kam dann besser rein, weil die Abwehr dann sicherer stand und sie so auch in einfache Tempo-Gegenstoße reingehen konnten. Zum Beispiel, wenn man sieht, Hans Lindberg, besser Werfer am Ende mit 11 Treffern, davon 6-7 Meter und dann war auch wirklich der Rückraum dann gut. Steffen Feeth 7 Tore, Marco Koppel ja auch 7 Tore und das waren ja auch wirklich die entscheidenden Faktoren dann, dass sie dieses Spiel ja wirklich dann auch in den Griff bekommen konnten, das Spiel gewinnen konnten. Und Luigi Lund dann noch Ende so ein bisschen die Kraft gefehlt, dann nachdem sie wirklich sehr, sehr gut gestartet sind. Und ganz wichtig ist dieser Sieg. Erste Halbzeit sollte man ganz, ganz dringend vergessen aus Sicht der Füchse. Und wenn man auch mal guckt, nur 6 Leute haben Tor geworfen bei den Füchsen Berlin. Das ist dann auch einfach zu wenig. Trotzdem haben sie das Spiel gewonnen, weil dann wirklich diese 3 Spieler von mir angesprochen, das Spiel an sich gerissen haben und dafür gesorgt haben, dass der Sieg dort rausgekommen ist. Und ja, das ist, glaube ich, das einzig Wichtige, was man aus Sicht für Berliner hier mitnehmen kann.
Und ihr könnt mitnehmen, auch aus diesem Take, nicht nur die aktuellen Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga, sondern auch unseren Hinweis auf den morgigen Tag. Am 17.02. am Samstag also HBL live hier auf meinsportradio.de, SC DHFK Leipzig gegen den SC Magdeburg, das Ostderby hier bei uns live auf dem Sender. Los geht's 20.15 Uhr und ihr könnt bei uns im Stream und mit unserer App für iOS und Android live dabei sein.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.